Diese Folge ist für dich, wenn du wissenschaftliche Einblicke zu diversen Wellness-Produkten haben möchtest. Wenn du mehr zum Wunderwerk der menschlichen Biologie erfahren willst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du hören willst, wie es ist, 100.000 Schritte an einem Tag zu machen. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du Input möchtest, wie du Studien verstehen und Bullshit-Anpreisungen erkennen kannst. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Schön, dass du hier bist. Es freut mich wie immer, dass du dir die Zeit nimmst, in genau diese Folge reinzuhören. Und diese Folge ist was Besonderes, denn heute habe ich mir Neurowissenschaftlerin und Triathletin Dr. Sophie Imhoff eingeladen für ein Interview. Und ich werde jetzt mit den Worten von der Sophie sagen und lade dich ein, dir dieses Interview anzuhören. Und zwar, wie die Sophie immer sagt, the stage is yours. Liebe Sophie, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, ich, danke, dass ich da sein darf.
Ja, voll cool. Wir dürfen ja erwähnen, wir haben eine kleine Zeitdifferenz von knackigen 6 Stunden, da ich in Wien sitze und du ja in New York bist. Genau.
Ja.
Und ich habe dich ja über Instagram unter Anführungszeichen kennengelernt oder eben ja dort halt gefunden und folge dir beziehungsweise deinem Content halt total gern. Ich habe es eh gerade schon angesprochen in unserem Vorgespräch. Ich würde dir aber ersuchen, falls dich oder für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor. Also wer bist du, was magst du, wie schaut das so aus?
Alles, ja. Ja, freut mich auf jeden Fall. Ich bin Sophie. Ich bin hauptberuflich Neurowissenschaftlerin, habe das ja gleich nach der Matura mich dafür entschieden, in die Richtung zu gehen. Mittlerweile nebenberuflich auch so ein bisschen auf Social Media unterwegs. Ich bin Autorin, ich schreibe Wissenschaftsmagazine und auf Social Media mache ich, ja, für alle, die es nicht kennen, schaut es mal ein bisschen auf, vielleicht gibt es was zum Schmunzeln. Ich mache ein bisschen einen Schmäh über ein paar Influencer. Ich zeige aber auch am Ende des Tages halt Fakten auf, wissenschaftliche Fakten, dass halt viel von der Werbung, die vertrieben wird auf Social Media, ja, wissenschaftlich nicht ganz haltbar ist und da halt ganz, ganz viel Geld dahinter steckt. Und dann mache ich auch noch sehr gern Sport und mache halt, ja, gerne lange Distanzen, alles was weht und vor allem viel für Spenden. Also ich habe, ja, Spendenläufe in Österreich gemacht, bin alle U-Bahn-Netze und BIM-Linien in Wien abgelaufen und lauter so lustige Dinge halt. Ja, und lebe jetzt in New York seit letztem Jahr. Also ich habe das meiste von meiner Ausbildung eigentlich im Ausland gemacht. Und tatsächlich mein Doktor war in Wien. Und aber jetzt bin ich wieder hier an der Ostküste. Ja.
Sehr cool. Das klingt alles sehr spannend. Einiges davon will ich jetzt dann in dem Gespräch abdecken sozusagen.
Ja, unbedingt.
Wie du schon erwähnt hast, ich bin ja, wie gesagt, auf Instagram auf dich gestoßen. Und ich war sofort begeistert eben von diesen Reels. Und für alle eben, die diese Reels nicht kennen, erstens einmal, ich verlinke es in den Shownotes, dein Profil. Aber eben, du stellst meist neue, das Intro oder so ist immer, neue Gesundheitsexperten am Trash-Himmel vor. Und wie du schon gesagt hast, das sind ja meistens irgendwie Influencer, Influencerinnen, die halt irgendein Produkt anpreisen, das sie verkaufen, also direkt oder eben irgendwie einen Rabattcode dafür haben. Darf ich mal fragen, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist?
Ja, also ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang auch schon wirklich Trash geliebt, tatsächlich. Ich war damals, also man hört vielleicht, die Niederösterreicherin aus Saarbrücken, und ich habe damals Saturday Night Fever halt geliebt. Und ich war immer schon, warum auch immer, ich war immer schon auf diesen ATV und habe ganz viel Trash eben geschaut. Ich habe das geliebt und habe auch im Ausland immer mal extra VPNs gekauft, dass ich das ja sehen kann. Und irgendwann hat natürlich in mir auch irgendwas begonnen, differenziert ein bisschen zu denken. Und habe das halt einfach am Ende des Tages wirklich irgendwann mal als nervig empfunden. Ich habe das immer auf meiner For You-Page noch gehabt, dass alle diese, weil es hat ja erst vor ein paar Jahren begonnen, dass die Leute, die aus dem Reality-Format gekommen sind, dann auf einmal auf Social Media urviel Werbung gemacht haben. Und auf einmal kamen dann auch Gesundheitsprodukte, und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, das kann es ja gar nicht sein, dass man im 21. Jahrhundert so ein Blödsinn, also sorry, aber so wirklich solche Falschinformationen einfach so ins Netz stellt. Und dass man das einfach machen kann und dass da keiner was sagt, dachte, naja, warum auch? Es ist manchmal so falsch, die Information, dass es schon wieder lustig wird. Und dann habe ich da einfach mal begonnen, ein bisschen drauf zu reagieren, weil es halt viel Material gibt. Und das haben dann die Leute lustig gefunden, und ich finde es selbst auch recht witzig, und habe das weitergemacht. Und seitdem mache ich das so. Seitdem ist das so ein Nebending bei mir.
Ich finde es wirklich, ich kann es euch nur ans Herz legen. Schaut euch das an. Was ja ganz häufig, also ich kenne jetzt nicht jedes Reel, aber halt viele Reels davon, eben mit diesen tollen Gesundheitsexperten am Trash-Himmel. Die meisten, also da meistens werden da ja Produkte für oder gegen eben, also gegen den Blähbauch angeboten oder eben irgendwie die Probiotika, es irgendwie Kollagen und so weiter. Wie stehst du denn zu diesen Produkten? Also ich weiß schon, du gehst dann eh in den Reels auch dazu ein, aber jetzt einmal so allgemein, oder ich meine, zumindest das, was oft angepriesen wird, steckt da eben tatsächlich was dahinter?
Also das Ding ist, ich gebe ja auch in meine Reels jetzt nie so persönliche Meinung, ich zeige einfach Wissenschaft auf. Also ich zitiere einfach Studien, und wenn man sich nur die wissenschaftliche Lage ansieht, dann hat man halt in gesunden Menschen bei vielen Produkten einfach noch nicht die Daten, nicht die wirklich haltbaren, guten Studien. Das heißt, wenn wir jetzt Probiotika sich ansehen, es gibt genügend Studien, die zeigen, dass bei IBS oder bei irgendwelchen anderen Pathologien das auf jeden Fall gut helfen kann. Übergewicht, da scheinen Probiotika einfach zu helfen bei der Abnahme. Bei vielen Dingen. In gesunden Menschen muss man sich einfach denken, wenn nichts fehlt, dann kannst du dem halt auch nichts dazugeben. Also das ist ein bisschen so eine Utopie zu denken, dass man dem Körper noch mehr geben kann. Der Organismus ist eh sehr perfektioniert nach Millionen jahrelanger Evolution. Der kann das eh von alleine. Ne? Der ist dazu gemacht. Und deswegen bei all diesen Produkten sage ich immer wieder, bei Pathologien mit ärztlicher Beratung kann das auf jeden Fall Sinn machen. In gesunden Menschen kenne ich zumindest keine Studien, die weder bei Probiotika noch bei irgendwelchen diese Leberkuren und Saftkuren, dass das was bringen sollte.
Ja, okay. Und eben, also genau, das schätze ich also sehr, weil du halt immer wieder auf das eingehst, was ist eben die wissenschaftliche Lage. Wie schaut es halt einfach bei Studien aus, wie du richtig ansprichst, eben bei gesunden Menschen. Natürlich kann man jetzt ein bisschen darüber diskutieren, wer ist heute unter Anführungszeichen tatsächlich gesund und wahrscheinlich ein bisschen, wie welchen haben wir alle irgendwo. Aber im Großen und Ganzen eben, was ich halt nicht mag aus Sicht einer Diätologin, und ich weiß nicht, wie es dir da damit geht, ist so dieses, wir alle brauchen das. Und wenn du das nicht hast, ja, dann hast du dein Leben eh schon irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr im Griff oder eigentlich schon verloren.
Ja, absolut. Aber es ist halt auch das Ding, ich meine, das ist halt der zweite große Argument bei all diesen Dingen ist, wir wissen ja auch nicht, ob es funktioniert. Also man muss sich ja vorstellen, dass diese Mechanismen, auf die abspielen, ob das jetzt der Blähbauch ist oder wurscht was es ist, die sind ja so ultra komplex. Das ist ja für mich, ich arbeite an dem jeden Tag, und ich arbeite an den biochemischen, ganz, ganz mikrokosmischen Dingen. Das ist unvorstellbar, was da passiert. Und wenn du irgendeinen Faktor da mit reingibst, erstens kommt das dort an, wo es ankommen soll. Wahrscheinlich nicht, also diese Bioverfügbarkeit. Nur weil du eine Pille schluckst, heißt das ja nicht, dass das dort ankommt, wo du es brauchst. Das kommt oft nicht rein in die Zelle. Riesenproblem bei Kollagen, Riesen, Molekülprotein, das kommt ja gar nicht rein in die Zelle. Ne? Und deswegen, das ist ja halt auch nochmal so ein Riesenfaktor, auch wenn wir es brauchen würden. Würde man es durch die Supplements wirklich bekommen? Ich argumentiere in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, aber ja.
Ich habe da gestern lustigerweise ein interessantes Gespräch in einem Vortrag gehabt, weil eben, also weil auch gefragt worden ist, ob man Nahrungsergänzungsmittel braucht und vor allem eben Kollagen. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, eben, die Studienlage ist noch nicht ausgereift und hat immer die Frage, wie schaut man sich das an, von welcher Seite etc. Und dann sagt nur eine Teilnehmerin dazu, und auf jeden Fall ist Vitamin C dazu zu nehmen wichtig. Und der andere sagt dann, aber gepuffertes Vitamin C. Und Sophie dreht gerade die Augen oder verdreht gerade die Augen. Aber es war dann so witzig, weil dann die eine die andere anschaut und sagt, was heißt denn das? Und sie hat gesagt, und sie hat zum Lachen angefangen und gesagt, das weiß ich nicht, aber ich habe es irgendwo mal gehört. Und dann habe ich gesagt, schaut's, und genau das ist jetzt ein super Beispiel. Es hört sich super, weiß ich nicht, High-End an oder halt eben, okay, gepufft, das muss irgendwas Tolles sein. Und wir haben mit den Wörtern herum, wir trauen uns aber vielleicht auch nicht zuzugeben, ich weiß jetzt nicht, was das ist, aber es muss sicher gut sein, weil das hört sich so abgehoben an. Ja.
Ja, das ist eh oft das Witzigste, das sage ich auch immer wieder bei diesen Reels. Die haben oft ganz, ganz eigene neue Namen und das ist ganz ja im High-End. Und ich sage auch immer wieder, in der Wissenschaft gibt es solche Begriffe gar nicht. Natürlich, es klingt manchmal etwas nach Fachjargon, aber das sind meistens lateinische Begriffe, halt, die man immer schon genutzt hat. Aber gerade wenn etwas so krass mit neuen Wörtern verziert ist, die man selbst nicht kennt, dann kann man sich da schon auf sich selbst verlassen und sich denken, okay, das ist wahrscheinlich viel Marketing dahinter. Und das ist es wirklich, mit sowas spielen halt die Firmen. Ne? Das ist reines Marketing. Ja.
Absolut, absolut. Du hast es ja vorher schon mal kurz angesprochen. Also gerade Kollagen wird ja eben gerade beim Thema Wechseljahre, worum es ja in dem Podcast hauptsächlich geht, ja sehr häufig angesprochen, beziehungsweise eben von vielen Frauen in den Wechseln ja auch eingenommen, eben weil es halt zu Gelenksbeschwerden kommt. Natürlich ist so das Thema Hautgesundheit, Falten etc. auch immer wieder also eben spielt da mit. Müssen wir das jetzt unbedingt nehmen? Muss das unbedingt sein? Wie sieht da die Studienlage aus?
Also ich meine, es ist wie bei allen Supplements, auch so wie bei Kollagen, so alles ist altersabhängig. Also es kommt immer darauf an, in welcher Altersspanne bist du, und die Studien, die wir bis jetzt haben, die nehmen auf das leider noch keine Rücksicht. Weder, dass man jetzt da geschlechterspezifisch sich das anschaut, das nächste Problem. Bei Kollagen ist es so, man kann sich das vorstellen, das ist eben so ein Riesenprotein, das ist ein 3D-strukturiertes Protein, dass, wenn du das zu dir führst, der Körper mit dem nichts anfangen kann. Also vor allem, wenn es um die Hautalterung geht. Es ist jetzt, man muss differenzieren. Es gibt Studien in der Gelenkforschung, die auf jeden Fall bessere Resultate zeigen, und man gibt es ja auch nach Verletzungen und so. Und da scheint es schon Sinn zu machen, weil halt wieder ein Defizit oder irgendetwas falsch läuft. Ne? Ich sag mal, was die Hautalterung angeht, sieht man eigentlich ganz klar, dass reine Kollagenpräparate nichts bringen, weil das gar nicht drin, also das kommt nicht rein, das kann gar nicht in die Haut reinkommen, weil es zu groß ist. Jetzt probiert man es mit Kollagenpeptiden, sprich man bricht das auf, man schneidet dieses Protein auseinander, in die Grundbausteine, und hofft, dass der Körper das irgendwie von selbst zusammenbaut. Da liegt auf jeden Fall mehr Hoffnung drin. Das macht auch biologisch auf jeden Fall mehr Sinn, ne, dass man ihnen die Grundbausteine gibt, egal jetzt bei was es ist. Das heißt, ich würde sagen, immer natürlich mit ärztlicher Absprache, aber ab einem gewissen Alter, und das ist jetzt nicht bei mir, sondern sicher, wenn wir jetzt so um Wechseljahre sprechen, um die 50, dann kann das schon auf jeden Fall Sinn machen, das zu supplementen. Aber dann halt auch, reines Kollagen wird nichts bringen, Kollagenpeptide sich anschauen, da haben wir auch noch nicht wirklich viel Forschung, trotzdem mehr Hoffnung drin. Und dann auch noch mal ganz, ganz wichtig, sich die Supplementfirmen anschauen. Weil das ist ja nicht so wie bei den Medikamenten. Es gibt immer so viele Leute, ich weiß nicht, ob du dich schon getroffen hast, aber die sind ganz krass gegen Pharma. Höre ich ja immer wieder. Nein, die Pharmafirmen, ne? Und Medikamente, und das wollen sie alles nicht. Aber dann nehmen sie Supplements, und ich denke mal, die Medikamente, die werden so stark reguliert, und du nimmst jetzt irgendwelche Supplements, die wahrscheinlich in der nächsten Badewanne zusammengemischt worden sind. Also da muss man halt aufpassen, weil die Qualität sehr individuell ist, ob es Labortests gibt und so. Genau, also ich glaube, generalisiert kann man nicht sagen, Empfehlung ja oder nein, aber ab einem gewissen Alter, wo es einfach faktisch auch fehlt, kann man das natürlich probieren, dann so nachzugeben. Ob es was bringt oder nicht, ist halt individuell, ne? Aber es wird nicht schaden, so auf die Art.
Und ich glaube, was es halt schon immer ist, oder Wir suchen halt oft den schnellsten oder unter Anführungszeichen einfachsten Weg. Und natürlich ist es immer leichter, nur unter Anführungszeichen irgendwelche Supplements zu nehmen, eben das Kollagenpulver und sonst zu sagen, ist jetzt egal, ich sage jetzt mal überspitzt, wie viel ich schlafe, wie meine Regeneration generell ist, wie mein Stress ist, wie meine Ernährung ist, wie mein Trinkverhalten ist und so weiter. Leichter ist halt einfach so, okay, dann nehme ich halt meine 17 Pulverchen und dann das wird schon richten. Ja. Und ich glaube, von der Seite schaut es halt selten wer an, ja.
Du hast 100% recht. Also ich sehe das auch. Also, und das ist auch etwas, was ich mit meinen Magazinen aufarbeiten möchte, ist, dass wir sind so komplex und das ist ja auch das Leibende an uns. Also das ist ja so cool. Also der Mensch, der sucht also diese Einfachheit, weil es hat, glaube ich, auch irgendwo ein bisschen die Flucht von der Realität ist, weil die Realität ist nun mal anders. Weil es ist nun mal alles ein bisschen komplizierter, als wir wollen. Aber das ist auch okay so, weil sonst könnten wir nicht interagieren miteinander, sonst könnte unser Bewusstsein nicht so sein, wie es ist. Und ich glaube, wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt, wie schön das ist, dass wir kompliziert sind, dann kann man das vielleicht ein bisschen anders annehmen. Und wie du sagst, also es ist ja nicht nur das Pulver, Sport, Schlaf, also Ernährung, das ist halt ein sehr langwieriger, aber schöner Prozess, ne?
Absolut. Sophie, du bist ja, wie du vorher gesagt hast, Neurowissenschaftlerin. Das heißt, du liest wahrscheinlich Tag ein, Tag aus, ich nehme an, mehrere Studien oder zumindest hast du schon einige in deinem Leben gelesen. Das heißt, du tust dir wahrscheinlich eher leicht, ich sage jetzt mal Bullshit zu erkennen, beziehungsweise halt zu identifizieren. Ja? Aber hast du irgendeinen Tipp, wie man, ich sage jetzt mal als Laie, eben erkennen kann oder wissen kann oder irgendwie dahinter blicken kann, ob jetzt gerade solche diese Aussagen, die du ja dann immer ein bisschen auseinandernimmst, ob da was dran ist oder nicht.
Also, und das möchte ich ganz am Anfang sagen, Studienlesen ist eine Kunst und das ist wirklich schwierig. Also das ist nicht einfach und das ist für mich schwierig und ich mache es jetzt seit über 10 Jahren. Das ist eine Kunst und man soll ja auch keinen, der irgendwie die Studien missinterpretiert, da jetzt zu judgy sein, weil es ist halt einfach schwierig. Als ich, Neurowissenschaftlerin, nutze trotzdem ChatGPT und nicht so, dass ich mir jetzt da wirklich die Biologie dahinter mich auf das total verlasse und erklären lasse, sondern ganz einfache Anweisungen. ChatGPT ist cool, es kann nicht alles, aber wenn man ihm die Studie gibt, das also einfach den Link einfügt oder der Studien haben einen DOI, eine DOI-Nummer, DOI, das ist einfach so die ID-Nummer sozusagen, das einfügt, dann kann man ChatGPT sagen, bitte analysiere mir die Studie auf hohem wissenschaftlichen Niveau mit Kritik auf die Autoren, auf das Journal, auf den Kohort, auf alles. Und da spuckt es auch immer eigentlich die ähnlichen Dinge aus, die Kategorien, die es sich ansieht. Und das ist unter anderem zum Beispiel ein großer Punkt wirtschaftliches Interesse. Das kann jeder von uns relativ schnell erkennen in einer Studie. Sind die Autoren gesponsert von der Pharma? Heißt nicht, dass das kompletter Blödsinn ist, dass das da drinnen nicht stimmt, aber man muss sich vorstellen, die verdienen Milliarden an dem. Na, die werden nicht reinschreiben, unser Produkt funktioniert nicht. Also das kann man schon statistisch so ein bisschen zwicken, dass das dann gut ausschaut. Und Kohortengrößen anschauen, also wie viele Personen sind eingeschlossen in einer Studie. Wenn jemand 5 Personen einschließt, brauchst du gar nicht weiterlesen. Das ist ganz vergessen. Wir sind so individuell, da müssen mindestens, sage ich mal, so zwischen 50 und 100 Leute dabei sein, dass man ein bisschen eine Aussage treffen kann. Und sich dann als drittes auch noch das Journal ansehen. Sprich, wo wurde das publiziert? Das gibt es ja auch so, man kann es vergleichen so mit unserer Zeitung in Österreich. Ne? Wir haben die Heute, den Standard und die Presse und kann jeder für sich selbst einordnen, auf was für ein Level er die sieht von der Berichterstattung. Das gibt es halt auch bei den wissenschaftlichen Journalen. Und das wird am Impact Factor gemessen. Das nennt man den Einflussfaktor, IF. Kann man einfach googeln. Einfach Journalname eingeben und Impact Factor nebenbei. Alles, was so unter 5 ist, eher heißt wieder nicht, das ist kompletter Blödsinn, aber schwierig. Kritisch zu sehen, gute Studien sind irgendwo zwischen 15 und 100 tatsächlich. Also das ist ein bisschen eine große Spanne, aber alles darunter muss man einfach sehr kritisch sein. Aber ChatGPT sagt all das.
Sehr cool. Also das hab ich gerade vorher gesagt, das hast du ich will ja gleich mit dir über dein Magazin sprechen. Und in einem deiner Magazine hast du eben einen Link zu einem Video, wo du eben genauer erklärst, wie kann man eben Studien gut lesen, wie macht man das gut. Und eben, wenn man das angeschaut, dann haben wir gedacht, warum bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, dass man das eben in ChatGPT eingeben kann. Natürlich ist sicher nicht immer alles richtig und Co., aber trotzdem so mal eine kurze Zusammenfassung zu bekommen und so wie du jetzt selber gerade gesagt hast, also eine Richtung, zu erkennen, ist sicher auch nicht schlecht.
100%. Also auf jeden Fall nutzen, individuell, aber es kann weiterhelfen. Ja.
Und ich finde es halt eben auch, wie du es gerade gesagt hast, eben mit diesem Impact Factor zum Beispiel eine super interessante Sache, eben mit Kohorten, eben wie viele werden da überhaupt herangezogen. Leider ist es halt gerade in der Frauengesundheit so, dass viele Studien wirklich ganz, ganz wenige, eben eine kleine Kohorte nur haben, weil halt da wirklich das Funding auch schlecht ist und eben wir da sehr hinterherhinken. Aber trotzdem muss ich halt dann sagen, okay, wenn ich jetzt eine Studie habe mit, weiß ich nicht, 10 Leuten, das ist halt einmal vielleicht eine Tendenz, aber ich kann es halt nicht hernehmen und sagen,
Ja.
das ist jetzt eben für alle wichtig, die, weiß ich nicht, PCOS haben oder eben in den Wechseljahren sind und. Ja.
Voll. Und das ist auch immer, ich arbeite eben an altersassoziierten Erkrankungen, also Verjüngung und Alter. Ich arbeite viel an der ALS. Und was man in der Klinik immer wieder sieht, also vor allem an der ALS, aber bei auch ganz vielen anderen Patienten, Patientinnen, Erkrankungen sind halt extremst heterogen, also total unterschiedlich. Wir haben 100 Patienten mit der komplett gleichen Diagnose, mit der gleichen genetischen Mutation und ein ungeschultes Auge würde nicht erkennen, dass das die gleiche Erkrankung ist, weil die so unterschiedlich sich präsentieren in der Symptomatik. Und das muss man da auch immer bedenken bei so Studien. Es ist vielleicht statistisch relevant, sprich gewisse mathematische Berechnungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Ergebnis richtig ist. Ob das klinisch relevant ist, ist wieder eine ganz andere große Frage. Weil, also was mache ich jetzt mit dem, dass das wirklich jetzt mein Entzündungsmarker um 0,2% erniedrigt? Ja, spüre ich das? Wissen wir nicht. Ja.
Absolut, das finde ich, also gerade was du auch sagst, finde ich bei eben Ernährungsthemen auch oft zu so schwierig, wenn da angeschaut wird, okay, wenn die jetzt, ich nehme jetzt irgendwas Banales, wenn diese Person täglich 200 Gramm Brokkoli isst, wie, weiß ich nicht, wirkt sich das auf ihre Verdauung aus oder so, wo ich mir denke, naja, gut, das ist jetzt schön, wenn ich mir das anschaue, aber die Verdauung ist halt nicht nur von den 200 Gramm Brokkoli abhängig. Oder nur von dem, was ich halt sozusagen oben reinstecke, sondern natürlich auch, was wir vorher schon gesagt haben, von Schlaf, von Stress, von Bewegung, von eben, wie bin ich allgemein
Ja,
vielleicht aufgestellt und so weiter,
hundert
ja.
Prozent, ja.
Und leider wird ja dann oft hergenommen, okay, das ist das Ergebnis. Und wir lesen ja dann oft da, weil du das vorher angesprochen hast, also von heute und Co. Ich sage das gerne in meinen Vorträgen, wir dürfen da immer anschauen, wie halt auch Studien dann präsentiert werden oder Ergebnisse. Da wird halt eine Headline rausgenommen, eben, weiß ich
Ja.
nicht, Brokkoli hilft bei Verdauung oder weiß ich nicht, bei
Hm.
Verdauungsbeschwerden. Und man schaut sich aber nichts mehr oder eher dann das Gegenteil auch, dass man sagt, weiß ich nicht, Brokkoli darfst du auf keinen Fall bei, weiß ich nicht, Verstopfung essen oder so. Und dann wird das so verteufelt und jede oder viele nehmen das so als gottgegebene Wahrheit hin.
Leider. Ja, na, das stimmt. Das wird, also ich glaube, was ich durch das ganze Influencer-Schmähs gelernt habe, noch mehr ist, also wir sind diesen Medien so ausgelassen. Wir leben in einer Zeit, wo es wichtiger denn je ist, die Quellen selbst zu verstehen. Also so schwer es ist, so schwierig es ist, Studien zu lesen. Und auch, ich finde es auch so unfair für den Otto-Normalverbraucher, weil wie kommt man jetzt dazu, dass ich mir da selbst alle Studien durchlese? Und ich sehe das immer in Patienten, Patientinnen, die haben schlimme Erkrankungen und die müssen sich selbst die Studien durchlesen, weil das, was in den Medien steht, halt natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Ne? Nicht ganz zumindest. Das ist schade, ist aber einfach so die Realität und man muss sich selbst die Quellen einfach anschauen. Weil das, ja, was in der Zeitung steht, das ist halt, ja, nur ein
Und
ganz
das
kleiner Teil der Wahrheit.
absolut, ja. Und was ich schon auch noch einmal kritisch betrachte, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, ist halt eben, wie du vorher, glaube ich, schon gesagt hast, so, es kann sich halt jeder ins Internet, sag ich jetzt mal, stellen und oder halt eben irgendein Video hochladen und halt eigentlich jeglichen Mist von sich geben. Und je, ich sage jetzt mal, glaubwürdiger oder glaubhafter das klingt, eben, und wenn sie dann auch noch mit irgendwelchen so Wörtern herumschmeißen, dann glaubt man denen halt und du kannst die wirklich als Fachperson daneben hinstellen und sagen, Leute, so ist es nicht, aber wenn die Person das halt so sagt, dann wird es geglaubt, ja.
Da gibt es ein schönes Sprichwort, wenn die Dummheit gerade modern ist, dann hat die, weiß nicht, die Intelligenz oder das Wissen keine Chance auf die Art. Und das sehe ich bei dem Ganzen. Ich glaube, man muss das halt einfach als Konsument sich einfach selbst entscheiden, auf wen oder auf was hörst du. Und ich bin die Letzte, die irgendwie plädiert darauf, dass nur Ausbildung, nur akademische Titel, das ist ein Blödsinn. Also du kannst auch als Doktor kompletten Blödsinn erzählen und auf die falsche Spur kommen. Das ist so. Man muss aber einfach sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer fachgerechten Ausbildung richtig liegt, einfach höher ist als
Hm.
jemand, der noch nie in seinem Leben ein Studium abgeschlossen hat. Das heißt nicht, dass jemand ohne Ausbildung nicht mehr wissen kann als ich oder als jemand mit Ausbildung, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Das heißt, ich entscheide mich dazu, Menschen mit Expertise zuzuhören, in Feldern, wo ich mich nicht auskenne. Aber es ist ja jedem selbst überlassen. Wenn ich lieber einem Fitnesscoach zuhöre, der mir halt sagt, mit den zwei Pillen wird es besser, ja, mein Gott, ne, ich mach, ne, ist ja kein Problem. Aber man muss sich selbst da einfach, glaube ich, entscheiden, was möchte man.
Ja, absolut.
Ja.
Und da kann man vielleicht, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Du hast ja in diesem Jahr auch selbst sozusagen ein physisches Produkt entwickelt. Und jedoch kein Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Pulverchen.
Ich hatte die Anfragen, also ich bin
Wirklich?
gut davor. Na, Spaß, nein, würde ich nicht. Nein, mache ich nicht.
Okay.
So, so groß kann die, also man kommt davon, wie groß die Summe ist, aber so groß könnte es nicht sein, glaube ich.
Aber, sondern eben, wie wir vorher schon angesprochen haben, du hast ein Magazin ins, also, wie sagt man da, entwickelt, und
Ja.
zwar Wunderwerk Leben. Und ich habe ja eben, ich bin begeistert davon, habe ich gerade vorher schon gesagt,
Freut mich sehr.
vor allem, weil es für mich eigentlich mehr als ein Magazin ist. Eben, weil du ja da zum Beispiel auch diesen Link drinnen hast für ein Video
Ja.
und so weiter. Wie bist du auf die Idee gekommen und für wen ist dieses Magazin?
Ja, die Idee war eigentlich, dass ich meine, ich habe immer schon sehr gern geschrieben, ich habe immer schon relativ gern gesprochen. Und diese Reels sind irgendwann zu kurz geworden. Also du hast auf Social Media 3 Minuten Aufmerksamkeit von den Leuten. Das reicht nicht. Wissenschaft eben, wie hundertmal schon gesagt, das ist halt komplex. Du musst da in längerer Länge drüber sprechen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wir machen das Magazin. Viele haben gesagt, mach es nur digital, weil heute liest keiner mehr Magazin. Ich habe gesagt, ja, dann soll ich das nicht lesen. Ich mache es nur Print-Version. Also wir produzieren in Österreich, das ist alles nachhaltig. Ich versuche das so, ja, so schlau wie möglich irgendwie auch vom Produkttechnik her aufzuziehen. Und das Ganze ist einfach für Leute, die vielleicht ein bisschen die Fragen anders stellen wollen, also ein bisschen die Perspektive switchen wollen. Es ist gar nicht, ich gebe da nicht nur irgendwelche Fakten oder sage, das ist die High-Protein-Ernährung oder das bedeutet Zucker, sondern ich lege euch einfach so ein paar Informationen hin, versuche eine gewisse Perspektive zu finden und ihr könnt dann mit der Information machen, was ihr wollt. Oder euch euer eigenes Bild malen, weil das ist mir das Wichtigste. Ich will keinem irgendetwas eindrehen. Ich zeige einfach nur Studien auf und setze dir ein bisschen in Kontext, weil das auch oft fehlt. Ne? Die Leute schauen sich eine Studie an. Ich lasse Jahre also Revue passieren in diesen Magazinen und versuche halt bei Leuten das ein bisschen so diesen Gedanken zu erwecken, dass wir eben ein Wunderwerk sind und das in jeglicher Hinsicht. Und da auch ein bisschen so die Philosophie mitschwingen lassen, also ein bisschen Dankbarkeit zu haben für das Ganze und ja, eine neue Perspektive, glaube ich, einfach zu finden, wenn es um Gesundheit geht.
Ja, voll cool. Also ich werde auch den Link für dein Magazin in die Shownotes auf jeden Fall geben.
Sehr gut, danke.
Also bestellt euch gern mal eine Ausgabe, sucht euch eine aus. Es gibt ja mittlerweile vier, stimmt's?
Die fünfte kommt jetzt im Oktober, ja, also vier
Genau,
gibt es,
ja.
ja.
Und genau, und dann einfach mal schauen. Ich finde es eben, es muss nicht, also ich kann es, glaube ich, als Laie oder bin mir sicher,
Nein, du
es
bist,
ist
glaube ich, keine Laie,
das nicht, aber
aber.
eben. Ich glaube, man braucht eben kein medizinisches Wissen irgendwie, damit man das versteht, sondern du bereitest das wirklich sehr gut auf, dass man das eben auch ohne eben medizinischen Hintergrund gut verstehen kann.
Ja.
Und was ich eben wirklich gut finde, ist eben also den Titel Wunderwerk Leben, beziehungsweise eben also dieses Wunderwerk Mensch an sich, weil das ist etwas, ich glaube, wenn Menschen verstehen dahinter, so wie du das ja vorher schon gesagt hast, wie komplex das Ganze ist. Und auch mal ein bisschen zu erklären, wie sich unser Körper oftmals hilft, weil wir vielleicht irgendwas unter Anführungszeichen nicht richtig machen. Das ist dann oft so ein Aha-Moment, wo die Leute dann einmal eben checken, so, ah, okay, das macht schon Sinn, warum der Körper das so und so macht.
Ja. Nein, es ist unfassbar. Also was der Körper kann, allein wenn wir über Blähbauch sprechen, ich meine, es hat ja einen Grund, warum man das macht. Es kommt halt von der Evolution, dass Menschen, wenn sie irgendwas Falsches gegessen haben, hat der Körper, muss man sich mal vorstellen, ein eigenes Fehlersystem, dass er uns sagt, hey du, das war jetzt, glaube ich, nicht recht schlau, dass du das gegessen hast und gibt uns halt Blähbauch. Oder halt zum Beispiel auch, dass das Gase bilden, wenn wir irgendwas Verheerendes gegessen haben, was auch immer. Aber dass der Körper das selbst uns sagt, das ist schon sehr, sehr, fast schon gruselig ein bisschen. Also es ist schon krass, dass er das so kann. Und das macht er mit ganz vielen Mechanismen. Ne?
Ich
Ja.
finde das Spannende ist ja, weil du gerade sagst, eben der Körper sagt uns das. Er sagt uns ja oder gibt uns ja eh oft sehr, sehr viele Informationen oder so kleine Hinweise oder dann auch größere
Ja.
manchmal. Oder passt was nicht. Wir haben halt oft verlernt, da wirklich hinzuhören, weil wir halt, weiß ich nicht, gerade nicht die Zeit haben oder nicht die Kapazität haben oder halt das gerade irgendwie nicht reinpasst. Und das ist halt schon, also er würde uns ja eh sehr viele eben Hinweise geben.
Voll, und ich glaube, das höre ich immer wieder, also dass es auch die Menschen auch nicht mehr wirklich so spüren. Und ich glaube, was da wirklich hilft, ist Bewegung. Sport, ich komme nicht aus einem sportlichen Haushalt, ich war früher überhaupt nicht sportlich. Ich mache es seit ein paar Jahren jetzt ein bisschen exzessiver. Aber was man wirklich lernt, ist, du lernst halt deinen Körper kennen. Jegliche Art von Bewegung muss ja kein Long-Distance-Run sein. Aber egal, spazieren, alleine mit sich sein und auf den Körper hören, wird sich auszahlen. Du wirst deinen Körper einfach besser verstehen, als wenn du immer nur aufstehst in der Früh, Kaffee raus, nicht mehr wirklich halt die Zeit für dich hast, dir selbst halt auch nichts gibst. Ne? Klar, ne? Dann wirst du das nicht hören.
Ich glaube, es hat auch viel, oder ich merke es bei mir persönlich, dass ich manchmal in einen Lauf oder einen Spaziergang sehr vieles reinpacke. Ja, das heißt, es ist eigentlich Entspannung und Bewegung. Und ich habe natürlich die Stöpsel mit, weil, weiß ich nicht, am besten nur irgendeinen Podcast hören oder so. Dann vielleicht auch nur irgendwas ähnlich in die Richtung von einer Fortbildung, sage ich jetzt mal. Dann, und dann auch noch die Natur genießen, wo ich mir dann oft so denke, okay, du hast jetzt irgendwie 4 oder 5
Ja.
Dinge eigentlich
Ja.
in eine Aktivität
Ja.
reingepackt. Und wirklich einmal vielleicht nur anzufangen, das war meine Übung diese Woche oder ist jetzt immer wieder, einmal ohne eben Musik oder irgendein Podcast einfach nur spazieren zu gehen.
Ja, ich sage das den Leuten immer, dass ich fast nur ohne Musik laufen gehe. Die finden immer, das ist wahnsinnig. Also ich verstehe es auch, am Anfang ist es schwer, weil es halt einfach anstrengend ist. Aber irgendwann, das ist schon, wie auch für die Herzrate tatsächlich. Du bist ruhiger, als wenn du da nicht da Techno reinknallst. Das mache ich auch gern. Aber ich sag mal, in der Regel ist es einfach gut. Aber es ist ja wurscht, das soll halt jeder so für sich so den Moment finden, wie er es machen möchte. Aber es ist immens wichtig, sich den Moment für sich zu nehmen, und das wird sich auf alles auswirken, was du machst.
Absolut.
Ja.
Ich möchte da noch kurz, das hast du jetzt ja schon angesprochen, auf deine sportlichen Projekte zu sprechen kommen. Vor kurzem hast du ja, also du hast vorher gesagt, dass du in Wien die U-Bahn-Netze bist du abgelaufen.
Ja.
Vor kurzem hast du ja die 100.000-Schritte-Challenge durch New York City gemacht.
Ja.
Ich
Ja,
habe
das Klassiker.
das ja, ich habe das live mitverfolgt, weil du hast das irgendwie so eingestellt, dass man die da tracken kann. Habe das sehr beeindruckend gefunden. Und du hast ja jetzt auch dein neues Projekt verkündet, nämlich in ein paar Monaten läufst du ja 55 Kilometer durch die Wüste für den guten Zweck. Magst du da irgendwas dazu erzählen?
Ja, unbedingt. Ja, das ist alles einfach passiert. Auf einmal meldet man sich da an. Also ich habe immer schon, wenn das stimmt jetzt nicht, also seitdem ich Sport mache, mache ich gern Spenden, Läufe, alles, was jetzt in Richtung Spenden geht. Also was letztes Jahr war ich noch in Österreich, habe ich in Saarbrücken tatsächlich alle Buslinien gemacht und für jede Buslinie eine andere Organisation gespendet. Also jeder konnte spenden. Das war sehr cool, waren schon dann viele dabei. Das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich die 100K Steps Challenge a Day gemacht. Das sind so um die, also 80, 85 Kilometer. Das habe ich in Wien gemacht letztes Jahr und dieses Jahr in New York. Und jetzt mache ich genau 55 Kilometer durch Arizona. Das ist Wüste, Canyon Style im März. Und das laufe ich für die ALS. Also das ist ja so meine Expertise, wenn man möchte. Und es gibt Tage der ALS, nennt man das, ist so eine Organisation, die gibt es für alle Kranken irgendwo, die sich halt um Therapie kümmern, die halt viel sponsern, sind sehr viele reiche Leute dabei, die halt gern Geld zahlen, das mögen wir für Therapie. Und genau, für die spende ich. Und ja, genau, das läuft im März und jetzt bin ich so ein bisschen im Training, ein bisschen verloren, ich weiß auch gar nicht, wo ich wirklich anfange, um im Sand zu laufen. Aber es wird sicher spannend, es kommt wieder Film darüber raus, also wir filmen wieder alles mit. Ja, schauen wir, was wird. Ja, also ich bin schon gespannt, wie es mir geht.
Total interessant. Wie gesagt, bei dieser, also ich kann jetzt nur von den 100K durch New York City sagen, eben wo ich das mitverfolgt habe und eben du hast ja dann ein YouTube-Video auch dazu gemacht. Und ich habe mir nur gedacht, wie du das angekündigt hast, so, oh mein Gott, 80 oder 90 oder 85 Kilometer laufen ist ja Wahnsinn. Wobei ich halt nicht mitgedacht habe, dass du ja genauso gehen kannst dazwischen. Ja? Also
Ja,
für mich war das
eben.
so, okay, du läufst das alles. Aber ich dachte, wow, also Respekt. Wobei das jetzt nicht weniger
Ja, nein, ich
respektvoll
verstehe
ist,
schon.
wenn du gehst. Also absolut. Aber ja, ist eben, wie kommt man auf sowas?
Ja, ganz komisch, gell? Gehirngespinst. Ich weiß gar nicht, wie man auf sowas eigentlich kommt. Naja, ich meine, es ist schon ein Ding, das machen halt andere Leute auch. Also, ich habe das jetzt nicht erfunden, diese 100K. Ich habe das probiert vor Jahren, als ich in Kalifornien gelebt habe, dort habe ich es nicht geschafft. Dort habe ich bei 70.000 Schritten und bei 50, 55 Kilometer aufgehört. Dann habe ich es in Wien probiert und es ist halt auch neurologisch, sieht man das immer wieder, sich aus der Komfortzone rauszubewegen und das hören die Menschen nicht gerne. Es ist, tut mir auch irgendwo leid, aber es ist halt einfach so, dort spielt das Leben. Also dort passieren die neuen Connections, dort lernst du dich kennen, dort wächst du über dich hinaus. Und ich glaube, dass das halt, also für mich ist das, für mich im Leben ist das irgendwo so auch der Sinn, einfach sich weiterzuentwickeln, zu schauen, was geht, wie lernt man sich kennen. Und du lernst dich auf jeden Fall kennen bei 100.000 Schritten, aber auch andere wieder, man muss jetzt nicht so was Extremes machen. Andere lernen sich kennen bei 3 Kilometer spazieren gehen, ist auch gut, ne? Aber diese Komfortzone zu verlassen, ist rein gesundheitlich und biologisch total sinnvoll.
Ja, also da, das kann ich
Ja.
sofort unterschreiben. Ich bin Marathon gelaufen und das ist
Schön.
ja auch einfach dieses, sich an das ranzutasten, eben so wie du sagst, ich weiß noch nicht
Ja.
genau, wie das irgendwie laufen soll oder eben vor allem mit Sand und Co., aber eben sich an das ranzutasten und häufig, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich habe das halt auch ganz spannend gefunden. Der Lauf an sich, also ohne den jetzt runterspielen zu wollen, aber der Lauf an sich ist ja dann. Ja, das macht man dann, aber es ist ja eigentlich der Weg dahin und eben da geht man ja sehr viel aus seiner Komfortzone raus. Und das heißt eben nicht, dass man das machen muss. Es muss niemand einen Marathon laufen oder eben so, wie du gesagt hast,
Ja, na.
eben so Langstrecken, aber einfach einmal eben so, sich so ein Ziel zu setzen und da halt das dann irgendwie, ja, eben, weil es ist dann dieses Raus aus der Komfortzone, wenn du halt weißt, okay, okay, heute halt soll ich. Muss, will jetzt nicht sagen, aber eben halt soll ich, weiß nicht, 2 Stunden laufen gehen oder okay, und wie bringe ich das jetzt unter in meinen Tag? Also bei mir war es halt dann manchmal echt um 4:30 oder so aufstehen und laufen gehen, ja,
Ja.
und das ist halt, ich meine, da gehst du schon sehr aus deiner Komfortzone raus, aber es ist halt dann schon auch cool, wenn du es geschafft hast, ja.
Ja, na 100%. Und ich glaube auch, dass die Leute sich auch zu wenig zutrauen. Also klar, das ist ziemlich sicher so wie alle, ich auch, logischerweise. Aber es ist nicht so, dass jemand sicher durch physiologische Vorteile, jemand ist mehr zum Laufen gemacht als jemand anders, klar. Aber im Großen und Ganzen, wenn das jemand anders kann, warum sollte das du nicht können? Also das ist immer so, also wirklich rein biologisch gesehen macht das keinen Sinn, der Gedanke. Du kannst das genauso schaffen. Gewisse Dinge natürlich, physiologische Grenzen gibt es. Aber es ist, so wie du sagst, halt auch ein Thema von, wo bringe ich es unter? Und da muss man aber auch wieder sagen, die Leute investieren viel Geld in irgendwelche Supplements und was weiß ich was alles. Aber es ist am Ende des Tages die Zeit, die du halt in dich investieren musst. Du hast halt für dich selber die Verantwortung. Und wenn du die nicht übernimmst, ist auch in Ordnung. Aber
Genau.
eigentlich haben wir die Verantwortung über uns selbst.
Darf ich dich noch fragen, wenn du sagst, eben, wir gehen raus oder du bist man geht damit raus aus seiner Komfortzone. Ich meine, wenn du da, ich glaube, du warst 13, 14 Stunden unterwegs bei dieser 100K. Ich
Ja,
meine,
stimmt.
wie oft hinterfragt man sie da also ich kann mir vorstellen, der Körper sagt ja irgendwann einmal, jetzt reicht's. Ich meine, du hast, also nur jetzt, dass sie vielleicht da jemand, der sowas
Ja.
gemacht hat, ich meine, findet man es immer nur geil.
Also ich kann jedem, der zuhört, versprechen, also ich komme eigentlich aus dem Triathlon. Bei mir schlimmste Disziplin ist das Rad, ganz schrecklich für mich. Macht mir nicht viel Spaß, mittlerweile mehr. Ich kann jedem versprechen, ich habe bei jedem Rennen sitze ich auf dem Radl und denke mir, Sophie, du bist die dümmste Person der Welt. Warum tust du dir das bitte an? Wirklich? Das ist kein
Ich
Scherz.
kenne
Ich
das
denke mir
so.
wirklich so, was machst du denn da? Du kannst das doch nicht. Also ich denke mir wirklich, warum glaubst du, das schon wieder zu können? Was ist schon wieder mit dir, dass du denkst, du kannst das ja nicht. Dir geht's kacke, du willst nicht mehr, das machst du nie wieder. Und der Gedanke verfliegt aber irgendwann, weil auf einmal kann man es dann doch. Und dann denkst du so, boah, also ich bin bei der Challenge 70 Kilometer gelaufen und den Rest gegangen. Und wenn man das dann mal hat, also man fühlt sich dann schon sehr, sehr unbesiegbar. Und das ist auch gut so, sollst du. Weil dann denkst du wirklich, also bitte, was soll jetzt noch kommen? Und das ist wichtig, weil die Leute scheitern, glaube ich, oft dran. Und das hat mir der Herbert Nitsch gesagt, also Apnoe-Taucher, der ist in der Ausgabe 3 dabei, sehr inspirierender Typ, der hat gesagt, die Leute scheitern an den kleinen, an den großen Hürden, aber sie wollen nicht mal die kleinen nehmen, sozusagen. Also du musst mit diesen kleinen Hürden halt umgehen und dann irgendwann ist es auch in Ordnung, die großen zu nehmen. Das heißt, es ist komplett normal, vielleicht auch individuell, manche macht vielleicht immer Spaß, die finden das super. Bei mir ist es nicht so. Also eben wirklich Momente, wo ich mir denke, warum? Ja.
Kann ich nur unterschreiben. Also ich kann eben, also wo ich mir oft gedacht habe, beim Marathon, so, warum glaubst du eigentlich, dass du dann laufen musst? Und dann
Ja.
eben, dann ist der Tag da und man denkt sich nur so, warum, wieso? Und eben, also
Ja.
ich finde das sehr gut,
Ja.
weil mir Laufen super viel Spaß macht. Aber ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich würde gerne mal so die Stimmen, die ich in meinem Kopf habe, während so eines Laufs oder halt irgendeiner so einer. Ich hätte es gerne mal irgendwie transkriptet sozusagen, weil das ist echt
Richtig.
abartig, was da
Ja,
abgeht.
ja,
Von
ja.
eben genauso, du bist doch zu, also was magst du da? Du bist doch dumm und du kannst es nicht und alle anderen sind schneller und. Und dann aber irgendwann, du hast richtig, also das stimmt schon, irgendwann switcht es dann einmal und dann denkt man sich, na eigentlich geht es ja eh und eigentlich bin ich ja gar nicht so langsam oder wie auch immer, ja. Aber es
Ja.
ist schon, also da ist schon das Gehirn ein Wahnsinn, was da abgeht.
Wunderbar. Also ich glaube, meine Transkripte, ich glaube, die bringen mich ins Häfen. Also ich glaube, die will ich nicht sehen. Aber wenn es dann umswitcht, ist es schon geil. Und da muss ich wieder den Jonas Deichmann zitieren. Schaut euch den an, ist der Triathlet um die Welt, wahnsinniger Typ. Und der hat was richtig Cooles gesagt, das sage ich mir immer wieder, wenn es mir richtig kacke geht, ihn zu rennen, der hat gesagt, du bist genau da, wo du sein willst. Und das stimmt, weil du hast das geplant, du willst das machen, jetzt bist du da. Und dann denke ich mir wirklich, okay, so wie du bist gemacht für das. Du kannst das, du bist hier, weil du hier sein willst. Und dann bin ich auch dankbar. Und dann laufen mir auch Tränen und so. Also das bin ich dann immer sehr gerührt. Aber davor kommt ein Punkt, der nicht so lustig ist.
Aber das ist jetzt spannend, dass du diesen Satz sagst von ihm. Ich habe vor meinem, ich glaube, ersten Marathon einen Vortrag von der Ilse Dippmann, die hat ja den Frauenlauf in Wien gegründet, gehört. Und die hat
Okay.
damals gesagt, also die ist auch schon wahnsinnig viel Marathons gelaufen und so. Und die hat gesagt, was sie sich immer vorsagt, ist, du kannst, was du willst. Und
Schön, ja.
grundsätzlich eben, wenn du jetzt sagst, okay, du willst jetzt diese Challenge machen und
Ja.
aber sie ist, ich will jetzt eben, was du vorher gesagt hast, ich will 10 Kilometer spazieren gehen oder so. Wenn ich das will, ja, dann eben, und es kommt ja immer der Punkt, wo der Körper sagt, ah, jetzt mag ich nicht mehr. Aber eben, ich glaube, da ist genau diese, okay, ich will das ja in dem Sinn, was ja nicht heißt, dass ich es nicht einmal abbrechen kann und sagen kann, eben, so wie du gesagt hast, in Kalifornien hat es nicht funktioniert, diese 100K-Challenge. Ist ja auch voll okay, weil es ja auch nochmal deiner Tagesverfassung ist und Co.
Nein, das ist auch, das willst du dann dadurch, ne? Oder du bist, die sind auch nicht. Ne?
Absolut. Liebe
Ja.
Sophie, vielen Dank. Also ich könnte jetzt noch mit dir weiter sprechen, wahrscheinlich einige Stunden
Braucht
oder
man dann
so.
einen Kaffee?
Ich habe zum Schluss noch eine Frage für dich. Und zwar würde mich, oder ja, die Frage lautet, was macht dich unverwechselbar?
Ich glaube, eine recht absurde Kombination aus Wahnsinn, aber irgendwo auch eine große Norm. Also ich bin halt irgendwo sehr normal und bescheiden aufgewachsen in einem, ja, militärischen Haushalt, aber sehr ohne Ausbildung, ohne allem. Aber gleichzeitig habe ich immer irgendwie so etwas absurd Wahnsinniges in mir gehabt. Also ich glaube, dieses Große und Kleine ein bisschen so zu vereinen in mir drinnen. Das bin dann irgendwie ich.
Sehr cool. Dankeschön.
Ja. Ja, ich sag danke, war sehr lustig.
Ja, hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden. und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!